Wir heißen Sie herzlich willkommen zu diesem Freitagmorgen. Ein besonderer Extragruß gilt denen, die jetzt gekommen sind, weil Dr. Gerhard Meyer auf dem Plan steht. Es ist so, dass er leider erkrankt ist und nicht kommen kann. Das hat uns sehr, sehr leid getan und er selber, ihm selber auch. Seine Frau lässt herzlich grüßen und sie freut sich mit. Sie sagt, als wir erzählt haben, dass Dr. Haniel Strebel die Einheiten von Dr. Meyer übernimmt, hat sie sich sehr gefreut und gesagt, Gott, sie sieht Gott am Werk, dass er Menschen befähigt und führt. Und wir sind sehr, sehr dankbar für den Einsatz von Dr. Strebel und seiner Familie. Übrigens, ein besonderer Einsatz war heute Morgen. 7 Uhr waren wir schon auf dem Kartoffelacker, sagt gerade Jan Andrin. Da waren 3 der Kinder waren heute Morgen schon vor dem Frühstück bei der Kartoffelernte im Nachbardorf. Ja. Sehr wunderbar. Ganz wunderbar im Nachbarort, ja. Und heute haben wir Besuch von Katja Birke auch. Übrigens, ich freue mich sehr immer, wenn ich habe eine Schwäche für OMF. OMF Overseas Missionary Fellowship, die frühere China Inland Mission. Und da ist Frau Pfarrerin Ulrike Schnürle hier. Sie hat jahrelang in Thailand einen Dienst getan. Sie könnte uns auch viel erzählen. Vielleicht kommt es mal dahin. Im Umfeld des Buddhismus. Und Katja Birke habe ich kennengelernt. Ich habe den Moment miterlebt, wo sie ihre Arbeitsgenehmigung in Indonesien gekriegt hat. In der Ausbildung für Erzieherinnen. Katja, schön, dass Sie heute da sind. Und Katja sucht übrigens jetzt eine Wohnung in Heilbronn. Also wenn jemand eine Wohnung in Heilbronn hat für Katja Birke. Übrigens auch die Schwester von Frau Schnürle ist da. Jetzt zweimal Frau Schnürle, gell? Wir freuen uns ganz sehr. Entschuldigung, dass ich gerade drüber gesprungen bin. Herzlich willkommen. Und Katja Birke wünscht sich das Lied Nummer 24. Und das nehmen wir jetzt heute und stellen den vorigen Liedwunsch zurück. Nummer 24 in diesem Buch. Mhm. Und dann freuen wir uns auf den Hebräerbrief. Dr. Haniel Strebel hat schon das Blatt fertig gemacht. Wir staunen, dass er so schnell die Vertretung nehmen konnte. Ja.
Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Morgen. Für mich der 6. Tag in Folge. Ich freue mich unheimlich auf den Hebräerbrief und ich habe Ihnen am Anfang dieses Morgens, was denken Sie, 2 Fragen mitgebracht. Und ich habe ja 5 Jungs, von dem her ist es immer spannend, was bringt wohl Papa wieder für Fragen mit? Und die erste Frage, die ich Ihnen mitgebracht habe heute, ist folgende und ich bitte Sie gleich, sich dann Ihrem Nachbarn zuzuwenden und mit ihm darüber zu sprechen. Stellen Sie sich vor, ich komme zu Ihnen an den Tisch, das mache ich jetzt nicht, gebe Ihnen das Mikrofon und sage, liebe Sabine, bitteschön, 1 Minute Hebräerbrief. Bitteschön, 1 Minute, sag uns von dem, was du über den Hebräerbrief weißt. Mach das gleich mal. Zuwenden, 1 Minute lang, was weiß ich über den Hebräerbrief? Los. Ja. Schön, dass Sie miteinander ins Gespräch kommen. Wer mit mir mit war jetzt schon die letzten Tage, wird gemerkt haben, dass ich in all diesen 6 Tagen ständig Werkzeuge mitgegeben habe, wie Sie besser nicht die Bibel lesen, sondern Christus besser erkennen können. Und wenn die zweite Frage ist folgende. Wenn Sie jetzt nochmals auf diese 6 Tage zurückblicken und sich jetzt einen Plan machen müssten, um den Hebräerbrief zu studieren, was würde Ihnen helfen, aus den letzten Tagen dies zielgerichtet zu tun? Bitte schön, nochmals zuwenden. Wenn Sie sich einen Plan machen müssten, jetzt selber den Hebräerbrief zu studieren, welche Instrumente aus den letzten Tagen würden Ihnen dabei helfen? Los! Bevor ich noch mit uns bete, noch ein, zwei Hinweise. Einige sagen ja, ich höre es munkeln, dass es bei mir dicht ist und sehr viel ist und auch schnell geht, alles zusammen noch. Das hat natürlich auch mit meiner Person zu tun, meiner Persönlichkeit, die mir Gott geschenkt hat. Ich habe aber auch eine Absicht damit. Wenn Sie jetzt am Ende der Woche mehr Fragen haben als am Anfang, dann ist mein Ziel erreicht. Und wenn Sie diese Fragen auch kanalisieren können, dass Sie jetzt in Gottes Wort gehen, vor ihm, zum Beispiel auch über schwierige Bibelverse beten, schwierige Bibeltexte meditieren zu beginnen, weil dort wird Ihr Gottesbild und Ihr Bild von sich selbst geschliffen, dann bin ich sehr, sehr dankbar. Ein Freund von mir, der schon abgereist ist, sagt immer, weißt du, bei dir mache ich es so. Ich nehme dann alle die Vorträge, ich lade sie, mache mir so ein schönes MP3, irgendwas macht er, so ein Paket, und dann hört er sich die auf dem Weg und so zur Arbeit oder irgendwo, wo er im stillen Örtchen oder wo auch immer ist, hört er sich nochmals Dinge daraus an. Und genau das ist ja eigentlich auch Ziel, dass man das verinnerlicht und dann in die Selbstständigkeit geht. Also das gibt ja die wunderbare Möglichkeit, ich habe im Smartphone-Vortrag darauf hingewiesen, dass Gott auch das Geschenk uns gegeben hat, dass wir Dinge dokumentieren können, auch als dass das aufgenommen wird. Und nutzen Sie diese Möglichkeit. Und noch etwas, was ich Ihnen in Erinnerung rufen möchte, wir lernen am besten, wenn wir es weitergeben. Das habe ich ein paar Mal jetzt gesagt. Geben Sie Dinge weiter an Ihre Arbeitskollegen, Nachbarn, Eltern, Großeltern, Enkel, Kinder. Und manchmal sind es ja auch überraschende Begegnungen, die Gott uns schenkt. Geben Sie kleine Einheiten weiter. Und noch einen zweiten Hinweis, packen Sie es in Geschichten. Packen Sie es in Geschichten. Und wenn Sie noch immer nicht genug haben, heute ist auf meinem Blog ein Podcast aufgeschaltet worden zum Thema, wie ist es mit der Heiligung? Ich habe die Fragestunde nochmals zusammengefasst in einer halben Stunde. Habe ich einen Podcast gemacht zum Thema, wie ist es eigentlich, wenn ich von Christus wiedergeboren wurde, neues Leben habe und jetzt habe ich ja noch eine Zeit bis zu meinem Tod, wie wird denn diese Wegstrecke ausgehen? Nicht nur ausgehen, das wissen wir, sondern aussehen. Und hier habe ich 30 Minuten nochmals zusammengefasst, was ich am Sonntag erläutert habe, können Sie nachhören. Wenn Ihnen das immer noch nicht genügt, gibt es auf dem Blog 4.500 weitere Beiträge. Ich bin immer froh, wenn ich selber googeln kann darauf. Und auf Amazon gibt es 600 Buchrezensionen von mir zu Büchern. Also Sie haben genügend Stoff für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Sehr gut. Und jetzt bete ich mit uns. Und zwar bete ich den Vers aus Hebräer 4, Vers 12 und 13, dass er jetzt in den nächsten Minuten Wirklichkeit werden darf. Herr, dein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als Geist, Mark und Bein. Und es ist ein Richter meiner Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich bin vor ihm nicht verborgen. Alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Amen. Wer in den vorigen Tagen schon dabei war, weiß ich, dass ich drei Schritte machen werde und dabei bleibe ich auch am Freitag. Ich mache zuerst einen kleinen Rundflug durch den Hebräer. Ich sage dem so eine Lektion Touché. So ein erstes Berühren, so ein Rundflug über den Brief, um auch etwas in die melodische Linie des Briefes hineinzukommen, also mehr als nur in die Struktur, sondern auch in den ganzen Groove des Briefes. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, ich werde zusammenfassen, Sie haben es auch auf dem Blatt, um was geht's in diesem Brief, was ist das Anliegen und was sind so die Eckdaten, um den Brief besser einordnen zu können. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, ich habe Ihnen wiederum wie gestern drei thematische Vertiefungen mitgebracht von Themen, die ich denke, die sehr wichtig sind auf dem Hebräerbrief. und die Ihnen gleichzeitig Hilfestellungen an die Hand geben, wie Sie den Hebräerbrief lesen können. Das erste Thema ist, in die wahre Ruhe eingehen, weil ich denke, Ruhe ist etwas, was uns unbedingt Not tut in diesem 21. Jahrhundert, mir Not tut. Zweitens ist es die Frage des Abfallens, was zu den umstrittensten Stellen der Bibel überhaupt gehört, 6, Vers 4 bis 6. Und drittens ist es die Frage, wie Gott erzieht. Wie Gott erzieht, das ist im 12. Kapitel, und keine Angst, ich habe Ihnen auch die Punkte bereits angeschrieben, diese drei Vertiefungsthemen. Und bevor ich starte mit dem Rundflug, möchte ich Ihnen noch die Auflösung geben zu meiner zweiten Frage, wie ich sie beantwortet hätte. Wie kann ich gut durch den Hebräerbrief kommen? Das ist nicht auf dem Blatt. Ich bin überhaupt jemand, der ganz sich schwer an Blätter halten kann. Das haben Sie schon gemerkt. Ich mache jede Menge Ausflüge, weil in meinem Kopf gleichzeitig so viele Themen sind. Und das ist eigentlich permanent so. Sie können sich vorstellen, wie schwierig es ist, für mich mit mir selbst zusammenzuleben. 5 Punkte, wie Sie gut durch den Hebräerbrief kommen. Der erste Punkt ist, streichen Sie sich alle Tätigkeitswörter an, die zu Jesus gemacht werden. Alle Tätigkeitswörter, die zu Jesus gemacht werden. Das mache ich mit blauer Farbe. Jeweils einen blauen Punkt, dann habe ich ganz viele blaue Punkte. Es wimmelt dann von blauen Punkten, diesem Hebräerbrief. Und dann habe ich schon mal ein wunderbares Netz durch diesen Hebräerbrief, weil ich mal alle Tätigkeitswörter anstreiche, die mit Jesus verbunden sind. Zweitens, überall, wenn ein Alttestament-Text oder ein Abschnitt zitiert wird, machen Sie sich ebenfalls einen Punkt. Gesundheit. Jetzt ist noch jemand mehr wach. Wenn ein Text aus dem Alten Testament kommt, machen Sie sich ebenfalls einen Punkt. Ich mache jeweils einen grünen Punkt. Und um es noch etwas schwieriger zu machen, wenn irgendetwas vom alttestamentlichen Opferdienst erwähnt wird, machen Sie sich auch einen grünen Punkt. Dann haben Sie einen Blaupunkt Teppich durch den Brief und dann haben Sie noch einen Grünpunkt Teppich durch den Brief. So ist es bei mir in dem Hebräerbrief. Und wenn Sie diese beiden Dinge haben, haben Sie schon sehr, sehr viel erfasst des Hebräerbriefes. Drittens, achten Sie sich besonders auf alle Warnungen, die kommen. Also im Radio, wenn man Radio hört, ich weiß noch nicht, ob es immer noch so ist, weil ich höre nie Radio, ich sehe nie fern. Aber auf jeden Fall war es so, dass plötzlich, wenn eine Staumeldung war oder irgendeine Warnung, dann ist das ganze Programm unterbrochen und dann kommt auf der A, weiß nicht was, so und so viele Kilometer Stau. Und genau gleich geht es auch im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist eigentlich die ganze Zeit daran, ein theologisches Argument zu entfalten und plötzlich macht es bumm, Programm wird unterbrochen und dann kommt eine Warnung. So wie vom Himmel gefallen, aber auch ganz platziert, genau an der richtigen Stelle. Und wenn Sie das haben, wenn Sie eine Warnung haben, dann nehmen Sie den Rotstift und sagen die Warnung rot, rot, rot. Und streichen Sie mal alle Warnungen an. Ich mache nicht alles, ich unterstreiche nicht alles, sonst habe ich am Schluss einfach nur noch alles gelb oder rot, sondern ich mache so Punkte, dann ist das Schriftbild erhalten und trotzdem habe ich so meine Aufmerksammacher. Drittens, also alle Warnungen anstreichen. Viertens, achten Sie auf folgende Adjektive. Es sind noch mehr als diese, aber diese besonders. Alles, überall wo besser vorkommt, überall wo neu vorkommt und überall wo wirklich vorkommt. Im ganzen Brief wird nämlich ein sogenanntes Differenzprofil erstellt, das wäre so neudeutsch, ein Differenzprofil, und es wird immer etwas dargestellt, was besser ist, was neu ist und was wirklich ist. Also wenn Sie diese 4 Dinge haben, dann haben Sie schon ein dichtes Netz durch den Hebräerbrief von 4 Farben. Ich mache das orange. Die Adjektive werden bei mir orange. Und das fünfte ist, das kann man schwarz machen oder auch violett, je nachdem. Es gibt in den genauen Übersetzungen, und darum ist es so wichtig, genaue Übersetzungen zu lesen, die wichtige griechische Form des Exhortativs, das heißt, es ist eine, es gibt es im Deutschen gar nicht so, es wird übersetzt mit lasst uns. Also wenn Sie an eine Stelle kommen, wo steht lasst uns, in einer genauen Übersetzung, dann sind Sie bei einer ganz, ganz wichtigen Stelle angelangt, weil es ist so eine gemeinsame Aufforderung. Also er schließt sich darin ein, er schließt sich in dieses Kollektiv ein und sagt, lasst uns etwas tun. Und immer wenn diese Last uns Stellen kommt, die muss man auch nochmals ganz besonders, da mache ich einen großen Kreis rundherum, lasst uns, das kreise ich ein, weil darum geht es. Wohin geht's denn die Reise? Na, lasst uns, und dann kommt etwas. Also wenn Sie diese fünf Dinge tun, würde ich mal sagen, vorausgesetzt, dass ich, wie das im Hebräer selber steht, im Kapitel 4, Vers 2, wenn der Heilige Geist dieses Lesen mit Glauben verbindet, weil das ist das Entscheidende, dann werden Sie mit diesen fünf Hinweisen eine Sicht auf den Hebräerbrief bekommen. Der Hebräerbrief gilt als übrigens als besonders schwieriger Brief. Ich bin mit großem Respekt hier und freue mich jetzt auf den Rundflug mit Ihnen. Und Sie wissen schon bei mir, jetzt gibt es ganz, ganz viel Umherhüpfen im Brief. Sie wissen, in meinem Hirn ist es wie in einem Bienenhaus, da kommen Bienen und gehen wie verrückt. Und ich versuche es irgendwie so zu strukturieren für Sie und für mich auch. Und zuerst mal zu diesem Rundflug. Und es gibt halt etwas Hüpfen durch den Brief. Also am Anfang ist noch ganz einfach. Wir beginnen nämlich am Anfang des Briefes, im ersten Kapitel, im ersten Vers, Hebräerbrief. Und bei mir steht da in der Bibel, Barnabas, Sklave Jesu Christi, der Gemeinde Gottes in, steht das bei Ihnen auch? Nicht? Ah ja, bei mir auch nicht. Aber ich hätte sowas erwartet, dass das stehen würde, aber irgendwie steht's nicht, ne? Es fehlt diese übliche Briefeinleitung. Fällt gerade mal auf am Anfang, die fehlt. Und ich glaube, sie fehlt aus einem ganz bestimmten Grund, weil etwas anderes im Mittelpunkt steht. Ja, wer steht wohl im Mittelpunkt dieses Briefes? Los, wir gehen mal durch diese ersten Verse. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Oh, erster Vers, Zusammenfassung, Referenz aufs Alte Testament. Lesen Sie einfach mal das Neue Testament. Es wimmelt von Anspielungen, von Zitaten, von Bildern aus dem Alten Testament. Es gibt so viele Christen, die das Alte Testament am liebsten aus der Bibel rausschneiden würden. Dann schneiden sie sich gerade selber ein ins Fleisch. Nee, sie ermorden die Bibel damit, um es etwas dramatisch zu sagen. Hier schon erster Hinweis auf das Alte Testament. Gott hat durch das Alte Testament gesprochen. Yes. Vers 2. So hat er in diesen letzten Tagen, interessante Formulierung, die Bibel bezeichnet, die Tage ab der Auferstehung von Jesus, Römer 13 zum Beispiel auch sehr auffällig, als die letzten Tage. Die Endzeit hat mit der Auferstehung von Jesus begonnen. In diesen letzten Tagen zu uns geredet. Und jetzt kommt er, die Hauptperson, um die es in diesem Brief geht, um den Sohn. Ja, jetzt ist das Subjekt des Briefes da. Gleich im Einstieg haben wir ihn schon. Es geht nicht um Barnabas oder wer auch immer, der geschrieben hat, sondern es geht um diesen Sohn. Um ihn geht es. Er ist die Hauptfigur dieses Briefes. Und jetzt gibt es gleich 7 Charakterisierungen dieses Sohnes. 7 Charakterisierungen habe ich natürlich blau gemacht. Also, lesen wir mal. Was ist denn mit diesem Sohn? Ihn hat er eingesetzt, übrigens interessant, Gott, Sohn. Gott ist hier nicht einfach die unspezifische, nur der Gottesname, sondern hier ist Gott der Vater gemeint, aber es wird der Vater nicht erwähnt, sondern es wird einfach Gott gesprochen. Ich werde nächstes Jahr in Gießen zum Thema Gotteslehre vorlesen, wenn Sie Interesse haben nach Ostern, melden Sie sich bei mir. Gotteslehre, das meist vernachlässigte Thema unter Evangelikalen, da klafft eine riesige Lücke. Ich werde eine Woche lang zum Thema vorlesen, das ist viel zu kurz. Also hat er gesprochen im Sohn. Und dieser hat Gott, der Vater, hat den Sohn eingesetzt zum Erben. Erstens von allem. Zweitens, durch ihn hat er die Welten geschaffen. Drittens, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Viertens, er ist der Ausdruck seines Wesens. Fünftens, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Sechstens, er hat sich, nachdem er sich die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, siebtens, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Merken Sie diesen kunstvollen Einstieg? Sieben Charakterisierungen dieses Sohnes. Gib bei mir sieben blaue Punkte. Um den Sohn geht es hier. Ich kann jetzt die ersten vier Verse, könnten wir den Rest dieses Morgens auslegen. Mache ich jetzt nicht. Ich gehe zum Briefschluss. Sie haben es wahrscheinlich schon vermutet. Am Anfang ist alles enthalten, habe ich schon mal gesagt. Und am Schluss wird oft nochmals rekapituliert. Und wir können nicht den ganzen Briefschluss lesen, der dauert eigentlich beginnt er ab 13. Kapitel, da gibt es die Schlussermahnungen, Vers 1 bis 17 und Vers 18 bis 25 ist wirklich der Epilog, der Ausklang. Und wir lesen drei Verse aus diesem Epilog, 13, Vers 22. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, was macht er? Er ermahnt. Das ist der Grundton, das ist die melodische Linie dieses Briefes. Der Brief, sagen auch die Ausleger, ist ein exhortativer Brief, ein ermahnender Brief. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, und jetzt kommt es nochmals, nehmt das Wort der Ermahnung an. Also es ist eine unglaublich mahnende, ermahnende Stimme dieses Briefes. Das macht gleichzeitig den Hauptklang dieses Briefes aus. Nehmt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch wirklich mit wenigen Worten geschrieben, er sagt. Das war eigentlich eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Der Hebräerbrief ist fast auf die Wortzahl genau gleich wie der erste Korintherbrief von der Länge her. Ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben und da macht er noch so zwei interessante Bemerkungen. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Aha, da erwähnt er offenbar Timotheus. Wahrscheinlich ist es der Timotheus aus dem Neuen Testament, höchstwahrscheinlich. Der war offenbar in Gefangenschaft und ist freigelassen worden. Und wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen, also er will mit ihm zusammen einen Besuch abstatten. Ja, wem denn? Keine Ahnung. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Führerschaft wird im Hebräerbrief betont, gerade im 13. Kapitel. Es geht die Aufforderung, sich diesen Führern zu unterstellen und auf die vergangenen Führer, die das Wort Gottes gebracht haben, sie in Erinnerung zu halten. Nicht wegen ihrer Person, sondern wegen dem, was sie gebracht haben. Es grüßen euch, und jetzt kommt noch mal so was, die von Italien, da haben Ausleger darüber gerätselt. Es ist einfach so, es sind Menschen, die entweder in Italien wohnen oder die von Italien kommen, aber an einem anderen Ort wohnen. Darum ist die griechische Formulierung nicht eindeutig. Aber auf jeden Fall haben wir hier Hinweise. Timotheus, Gefangenschaft, Italien. Okay, wir bekommen doch etwas Futter. Wir wissen noch nicht genau, wo wir dieses Puzzle einordnen sollen. Und ich kann Ihnen schon vorwegnehmen, es gibt auch keine Auflösung für dieses Puzzle, so gern wir das hätten. Weil, meine These, der Sohn im Vordergrund steht. Es geht hier um den Sohn. Es geht um den Sohn Gottes. Es ist nicht so wichtig, von wem dieser Brief geschrieben wurde, und auch nicht so wichtig, an wen er geht. Die Botschaft und der Schwerpunkt, die kommen sehr wohl heraus und um die geht es jetzt. Nächster Punkt. Also wir haben zuerst es geht um den Sohn und es ist ein Wort der Ermahnung. Diese beiden Punkte haben wir schon mal für die melodische Linie. Und jetzt gehe ich mal zur ersten Warnung. Die erste Warnung des Briefes, können Sie aufschreiben, erste Warnung des Briefes, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Darum, ja warum? Er hat eben diesen Sohn Gottes vorgestellt im ersten Kapitel und gesagt mit 7 weiteren Alttestament-Zitaten, warum er erhabener ist als die Engel. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa, was steht bei Ihnen? Bei mir steht abgleiten, wegtreiben, dieses Wort wird hier gebraucht. Das habe ich mir dickbraun angestrichen, abgleiten, dieses Verb. Da bestand offenbar die Gefahr, dass irgendwelche Leute abgleiten, wegtreiben. Denn wen durch das Engel gesprochene Wort, und hier ist wahrscheinlich auf das Gesetz am Sinai angesprochen worden, das zuverlässig war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wenn das schon sicher war, wie wollen wir entfliehen, wenn wir, und jetzt kommt eine weitere Stelle, die ich braun angestrichen habe, braun ist immer was Trauriges oder durch die Sünde hervorgebrachtes, wenn wir eine so große Errettung missachten, abgleiten, weil wir die Errettung missachten. Aha, darum geht es. Diese wurde ja zuerst, auch interessante Information, durch den Herrn verkündigt, also zuerst Jesus, Evangelien, und ist dann uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Zum Beispiel Lukas schreibt genau das, dass er das gehört hat und zuverlässig weitergibt. Und daraus haben manche Ausleger geschlossen, dass hier der Dritte im Gliede spricht. Das heißt, es gab Jesus, es gab diejenigen, die es dann weitergebracht haben, diese Führer in Kapitel 13, Vers 7, von denen wir lesen. Und dann gab es die nächste Generation und von denen war offenbar der Schreiber des Hebräerbriefs einer. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wir haben hier eine ganz eindrückliche Stelle bezogen auf die Zeichen und Wunder, nämlich auf den Zweck von Zeichen und Wundern, so nebenbei gesagt. Es ging darum, in einem neuen Heilsabschnitt, dass Gott diese Errettung bestätigte. Einfach so nebenbei, ganz wichtiger Vers für die Neutestament-Theologie. Also erste Warnung, es geht vom Schreiber, der offenbar einer dritten Generation angehört, eine Warnung, die große Errettung durch Jesus zu missachten und darum abzugleiten. Okay. Und was macht dann, was ist quasi der Pudding dieses Briefes, wo ist quasi die Substanz dieses Briefes? Ich führe sie mal ganz wirklich roughly durch. Es geht, wie wir gesehen haben, um den Sohn, ne? Habe ich Ihnen schon gesagt. Das ist Programmansage im Anfang. Und jetzt, was wird zu diesem Sohn alles gesagt? Erstens, dieser Sohn ist größer als die Engel, 1 Vers 4. Er ist um so viel erhabener, das wäre auch seine Steigerungsform, ein Komparativ, sagt man in der Grammatik, erhabener geworden als die Engel. Also dieser Sohn ist größer als die Engel. Nachher kommen Alttestament-Zitate, eine bestimmte Anzahl, eine Beweisführung. Zweitens, dieser Sohn ist größer als Mose, Kapitel 3, Vers 6. In Kapitel 3, Vers 2 steht schon, dass Mose treu war in seinem ganzen Haus. Vers 6 steht aber, Christus als Sohn ist über sein Haus. Mose war im Haus, aber Christus ist über dieses Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Das ist eine der Warnungen. Übrigens nicht so leicht erkennbar, aber dieses standhaft festhalten ist ein Schlüsselwort dieses Briefes. Es geht darum, standhaft zu bleiben, um nicht abzugleiten, habe ich ja vorher schon zu sehen. Aber das nur nebenbei. Also Christus ist nicht nur erhabener als die Engel, er ist auch größer als Mose. Kapitel 4, Vers 8. Er ist auch erhabener als Josua. 4, Vers 8. Denn wenn Josua das Volk Gottes zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also Josua konnte das Volk nicht zur Ruhe bringen, sondern erst, dieser Sohn kann sein Volk wirklich zur Ruhe bringen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. 4 Vers 8. Dieser Sohn ist erhabener als die Engel, er größer als Mose, sein Werk ist wirkmächtiger als das von Josua. Und dieser Sohn ist auch, wir kommen zu Kapitel 7, Vers 25, dieser Sohn ist auch größer als Aaron, der Hohepriester. Lesen Sie mal von diesem erhabenen Hohepriester, wie es in 4, Vers 14 heißt, in 7, Vers 25. Eigentlich reicht schon fast dieser 25. Vers, denn er, eben dieser neue der Hohepriester, Jesus, dieser Sohn, kann auch diejenigen provisorisch erretten. Aha. Vollkommen erretten. Aufs Völligste, heißt bei mir eine Anmerkung, auf immer erretten, die durch ihn kommen. Also er hat die Kraft, nicht wie der Aaron, der einmal im Jahr, so heißt es auch im Hebräerbrief, hineingehen muss in dieses Allerheiligste, um diese Sühnung zu tun. Und er tat zuerst Sühnung für sich selbst, das sagt Hebräer auch, sondern dieser Sohn ist erhabener als dieser aaronitische Hohepriester und er kann vollkommen erretten. Und was macht er noch? Die durch ihn zu Gott kommen, wir kommen durch ihn zu Gott, dem Vater, wir sind in ihm. Jemand hat mich gefragt, wie sieht uns Jesus? Diejenigen, die von Neuem geboren sind, den neuen Leben geschenkt hat, sieht er durch ihn, weil wir in ihm sind. Wir haben unsere Identität in diesem Sohn und wir können durch ihn kommen. Und er entsteht von diesem Sohn, weil er für immer lebt. Nochmal so eine absolute Formulierung. Was macht er? Um für uns einzutreten. Wie wunderbar, ne? Ja, das ist genial. Er kann vollkommen erretten und er tritt für uns ein. Also dieser Sohn ist auch erhabener, wirkmächtiger, definitiv als Aaron. Weiter ist dieser Sohn in 8 Vers 6 der Diener. Diener im Sinne, Sie merken, auch der Sohn ist ein Diener. Das ist ein spannender Gedanke. Dieser Sohn ist ein Diener, er steht auch im Dienst. Und warum tun wir uns dann so schwer, uns selbst als Sklaven zu bezeichnen? Ich habe schon gesagt, das hat mit unserem säkularen Freiheitsbegriff zu tun. Wir denken, Freiheit ist zu tun, was wir wollen. Und wir haben den Römerbrief gesehen, der Freipass ist die Strafe. Der Freipass ist die Strafe. Wir sind entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven von Christus, sagt das Neue Testament. Und nun ist auch Christus, hat diesen einen umso erhabeneren, ach, wieder so eine Komparativdienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist. Also er ist Diener eines Bundes, auch der ist besser und erhabener als der erste Bund, der Sinai-Bund. Alter Bund, neuer Bund. Christus ist Diener eines erhabeneren Bundes. Also er ist nicht nur erhabener als der Engel, erhabener als Mose, wirkmächtiger als Josua und als Aaron, sondern er ist auch Diener eines erhabeneren Bundes und er ist Diener einer besseren Ordnung. Kapitel 9, Vers 10, da wird aufgezählt diese Bestandteile der Stiftshütte. Und nachher wird gesagt, am Schluss von Vers 10, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Es geht um eine bessere Ordnung. Jesus ist Diener eines erhabeneren Bundes und einer besseren Ordnung. Und was war der Fokalpunkt? Wie kam es zu diesem erhabeneren Bund und zu dieser besseren Ordnung? Wir lesen noch Kapitel 10, Vers 14. Das ist so eine wie die Klammer rundherum. Kapitel 10, Vers 14 heißt es, mit einem einzigen Opfer, und einzig steht hier im Gegensatz zu den vielen Opfern des Alten Testaments, also da soll mir mal einer sagen, dass das Sühnopfer von Jesus Christus keine Bedeutung hätte. Das Alte Testament und das Neue Testament ist geragelt voll von diesen Hinweisen. Wenn Sie den Gedanken des Sühnopfers aus der Bibel nehmen, dann haben Sie die Bibel beschnitten auf eine unzulässige Art und Weise. Gerade der Hebräerbrief steht dafür ganz klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese lieber die Bibel selbst und bilde mir dann ein Urteil und vergleiche das mit der Systematik, die uns die Theologen heute haben. Wenn ich die Bibel lese, ist ich komme nicht auf den Gedanken herum, mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Sein Opfer brachte diese erhabeneren Bund. Er ist, Sie lesen übrigens beim Abendmahl, das ist das Blut des neuen Bundes. Und von daher hat auch Luther seinen Ausdruck des Testaments, Testament ist der Bund, dieses neue Testament in seinem Blut, durch sein einmaliges Opfer. Ein einziges Opfer und ein definitives Opfer, nochmals, er ist nicht provisorisch errettet, sondern definitiv vollendet, die geheiligt werden. Es gibt offenbar solche, die geheiligt werden und die sind durch ein einziges Opfer für immer vollendet. Für immer vollendet. Wir kommen nachher zur Frage des Abfallens. Dieser Briefkontext muss sehr beachtet werden, wenn wir diese Frage klären wollen. Also wir sehen eigentlich in Kapitel 1 ab Vers 5 bis 10 Vers 18 ist ein durchgehender Lehrtext. Also Kapitel 1, Vers 5 bis 10, Vers 18 ist ein durchgehender Lehrtext, wo ein theologisches Argument entfaltet wird, eigentlich nur eines, nämlich dass Christus der Sohn erhaben ist durch sein Opfer. Das ist der Lehrtext. Und ab Kapitel, unterbrochen habe ich gesagt, wie in diesem Radio wird es immer wieder von diesen Warnungen, wo plötzlich dazwischen diese Warnungen aufpoppen und solche Stellen wie lasst uns, im Sinne von Zielrichtung, was wir jetzt tun sollen. Jetzt ab Kapitel 10, Vers 19 kommt eigentlich der ermahnende Teil, wo vor allem Anweisungen kommen. Das ist nun der zweite große Teil des Briefes. Da wir nun, Vers 10, Vers 19, jetzt hat er das Argument fertig entfaltet. Und er sagt, wir haben nun Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Das fasst so ziemlich alles zusammen. Das hat er jetzt erarbeitet. Er hat gezeigt, dass wir durch das einmalige Opfer von Jesus Christus, und das muss für einen Juden und Judenchristen ganz einmalig gewesen sein, Sie merken ja auch, das ist an Judenchristen gerichtet, muss ja fast sein, wenn Sie sehen, was da alles gemacht wird. Es heißt übrigens der Brief an die Hebräer, schon in P46, einer ganz alten Handschrift, ist schon Hebraios ist schon drin. Also es ist wirklich an Hebräer. Paulus sagte selbst, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Wortgeschichtliche Bedeutung lassen wir mal weg, das wäre auch noch spannend. Aber hier ist in Vers 19 Uff, jetzt bin ich mal oben, jetzt bin ich mal auf dem Gipfel angelangt, ich habe ja mein Argument entfaltet. Und jetzt sagt er, was folgt nun aus dieser Gewissheit, dass sein Opfer uns den Zugang zum Vater eröffnet hat? Was folgt daraus? Ich lese Ihnen drei Verse aus dem 10. Kapitel, Vers 35 bis 37, fasst es in a nutshell, in ganz, ganz kurzer Weise zusammen. Und hier sind wir dann schon, merken wir, jetzt kommt es sehr nahe ins 21. Jahrhundert. So werft nun eure Zuversicht nicht weg. Diesen Vers habe ich rot angestrichen. Rot habe ich schon eingekreist, den ganzen Vers. So werft nun eure Zuversicht nicht weg. Also wir haben am Anfang gesehen, abgleiten, weil missachten. Wir haben schon gesehen in 3 Vers 6, sie sollen standhaft festhalten. Und jetzt kommt es wieder. So werft nun eure Zuversicht nicht weg. Wir sind hier in einer Warnung drin. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und jetzt kommt's wieder. Denn standhaftes Ausharren ist eine coole Zugabe. Ist für die ganz, ganz Harten so das Must. Was steht hier? Tut euch Not. Es ist keine Zugabe, es ist keine Fakultative für die ganz Harten, die gerne bergsteigen. Nein, 10 Vers 36, standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Es geht, und darum habe ich dieses Signalwort über den Hebräerbrief geschrieben, um das Standhalten, um das Ausharren. Oh, wie tut das uns heute Not? Ich habe schon erwähnt, dass die Selbstbeherrschung, der Verlust der Selbstbeherrschung zu den Kennzeichen der westlichen Kultur gehören. Und hier ist es im geistlichen Sinn, dieses Standhalten bis zum Schluss, den Willen Gottes tun. Und in 13, Vers 21 steht, er tut den Willen Gottes durch euch. Lasst mich das noch kurz aufschlagen. 13, Vers 21, wer ist dann besorgt, dass dieses Werk und den Willen Gottes zu tun, zum Schluss kommt. Wunderschön, ich muss diesen Briefschluss vorwegnehmen. Der Gott des Friedens, der den Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, Vers 20, er rüste euch völlig aus, völlig, nicht teilweise, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Aha, er rüstet aus zu jedem guten Werk, dass wir seinen Willen tun können, indem er sagt, so und jetzt bist du dran, was steht hier? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Er wirkt es in uns. Er ist besorgt, dass wir seinen Willen tun. Er ist besorgt, dass wir ankommen. Sehr, sehr wichtige Information. Wie in wie vielen Seelsorgebüchern höre ich was ganz anderes. Noch etwas mehr, noch etwas weniger. Er wirkt es in euch. Und darum zurück zu Kapitel 10, Vers 36. Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und dann noch ein Trost. Denn noch eine kitzekleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Also, da ging es darum, da gab es Judenchristen, die standen in Gefahr abzugleiten, nicht festzuhalten, und er ermutigt sie, durchzuhalten, er ermutigt sie auch, und er sagt, alles Rüstzeug, damit ihr seinen Willen tun könnt, wird euch von dem kommen, der euch befähigt. Er rüstet uns aus, er wirkt in uns, 13 Vers 21, damit wir, nachdem wir den Willen Gottes getan haben, das geht übrigens nur noch eine ganz kurze Zeit, sagt eine kitzekleine Zeit, und dann wird er kommen und er wird ganz sicher kommen. Merken Sie so die melodische Linie dieses Briefes? Darum geht es in diesem Brief. Und darum heißt es dann, letzter Teil dieses Rundfluges, in Kapitel 13, ab Vers 13, das ist die Schlussfolgerung. Also wir sehen Judenchristen, die in Gefahr standen, abzugleiten, diese Errettung zu missachten, nicht festzustehen. Wir sehen auch gerade noch, wir werden uns nachher damit mit auseinandersetzen, warum. Und jetzt sagt er am Schluss in 13, Vers 13, so lasst uns, lasst uns, hier ist so eine Stelle, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Das ist ein Exhortativ im Griechischen, also eine ermahnende, gemeinsame Aufforderung, zu ihm hinausgehen. Wohin denn? Außerhalb des Lagers. Schon im Alten Testament ein Ausdruck innerhalb, der sagt, der Trennung. Und jetzt sehen wir genau die Problematik. Ich habe es in dem Blatt so beschrieben. Die Judenchristen waren müde. Ich habe so geschrieben, das habe ich der einzige Satz, den ich fett gemacht habe auf dem Blatt. Sie waren es müde, außerhalb des Mainstream ihres kulturellen Erbes zu leben. Diese Empfänger waren es müde, außerhalb des Mainstream ihres kulturellen Erbes zu leben. Und hallo, ist das aktuell? Gibt es Menschen, die müde sind, außerhalb des Mainstream zu gehen? Gibt es Menschen, die sagen, ich habe es einfach irgendwie satt, so alleine zu stehen und so einen Widerstand in Kauf zu nehmen? Das war die Problematik des Hebräerbriefes. Darum diese Ermahnung. Und er sagt jetzt zum Schluss, nachdem er das ganze Argument entfaltet hat, und das Argument war nicht moralistisch, sondern es war ein Ausblick auf die Größe dieses Gottessohnes. Nur die Perspektive dieses Gottessohnes kann das bewirken, dass wir bereit werden, außerhalb des Lagers zu gehen, uns was zu machen und dort eine coole Party zu schmeißen. Ja, das machen wir auch, wir festen. Es kommt gleich noch das Fest. Seine Schmach zu tragen. Seine Schmach zu tragen. Und das waren sie müde. Das wollten sie eigentlich nicht mehr. Sie waren so dabei zu sagen, komm, ach, lass es doch sein. Ist das aktuell oder nicht? Das ist aktuell. Denn, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt. Darum geht es ja. Dieser provisorische Aufenthalt, der kann zermürben. Vor allem, wenn noch das dazukommt, was bei diesen Empfängern dazugekommen ist. Wir gehen noch kurz zurück, 10, Vers 32. Entschuldigen Sie dieses Hüpfen, aber es ist wichtig. 10, Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage. Oh, ist das eine angenehme Erinnerung, diese früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt. Oh, das war eine unangenehme Periode. Die der mit Leiden verbunden war. Und jetzt sagt er noch, worin diese Leiden bestanden. Zwei Dinge werden in Vers 33 genannt. Da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart. Also das eine war die soziale Ächtung über Facebook. Ah nein, noch nicht, aber öffentlich auf jeden Fall. Teils mit denen Gemeinschaft hatten, die so behandelt wurden. Genau, entfreunden hieß der Auftrag. Entfreunden, weil es sind solche, die eben so unter Druck kommen, die so sozial geächtet werden. Vers 34, denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten, aha, offenbar war der auch in Ketten, der schreibt, und den Raub eurer Güter habt ihr mit Freude hingenommen. Was? Den Raub eurer Güter, die sind in eure Bude gekommen, haben sie euch auch ausgeräumt und ihr habt nachher geklatscht? Nein, nein, das sicher nicht. Aber es gab eine Freude, die stärker war als diese arge Bedrängnis. Und worin besteht die? 34b, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Ein besseres, und jetzt haben wir dieses Besser, ein bleibendes, jetzt kommt wieder eine dieser Komparative, in den Himmeln besitzt. Die Freude ist nicht da, so wie ich gestern bei Paulus gesagt habe. Paulus hat nicht gesagt, Jesus, bitte, kannst du mich bitte in Gefangenschaft setzen? Nein, nein. Paulus war kein Stoiker. Er war keiner, der es besonders hart wollte. Nein, sondern es ging um etwas ganz anderes, so hier auch. Es geht nicht darum, wir haben mal Freude, dass uns die Bude ausgeräumt wurde, sondern Freude kann man nur haben, wenn man weiß, wo die wahre Freude ist und wo die bessere Freude ist. Darum sage ich, Christentum ist enorm positiv fokussiert. Wir haben oft dieses Moralistische, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Vorher kommt, ja was dann? Christus, wenn er uns zu ziehen beginnt, dieser Sohn Gottes, dann wird anderes weniger wichtig. Großes macht groß, Kleines macht klein, haben wir ein paar Mal gesungen. Wenn das geschieht, dann ist das Wichtigste geschehen. Die haben gewusst, wir haben ein besseres Gut. Sie konnten nur zusehen, dass das schöne Stück der Großmutter aus dem Haus getragen wurde, weil sie wussten, dass es noch ein besseres Stück gibt, was auf sie wartet. Verstehen Sie den Unterschied? Ich glaube, diese Perspektive haben wir verloren. Ziemlich, ziemlich krass. Und diese will uns der Hebräer wieder zurückgeben. Wir gehen zu Kapitel 13 zurück. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Hier ist wieder dieser Gedanke. Wir haben hier keine Bleibe. Wir haben hier ein Provisorium. Wir sind hier Durchreisende, sagt auch Paulus mehrmals. Wir suchen die zukünftige Stadt. Und Achtung, ich habe gestern gesagt, das ist keine Weltflucht. Weltflucht findet dann statt, wenn wir uns dieser Stadt nicht mehr bewusst sind. Das sind dann die Leute, die sich gern zurückziehen in ihre Häuschen und ihre Hecken hochwachsen lassen, weil sie von niemandem mehr behelligt werden wollen. Nein, so sind wir Christen nicht. Wir sind, weil wir provisorisch auf der Durchreise sind, weniger an diese Dinge gebunden und können darum unsere Energie einsetzen, um zu den Menschen zu gehen. Verstehen Sie den Unterschied? Wenn ich immer für mein Gärtlein schauen muss, wenn ich immer schauen muss, dass ich nicht zu kurz komme, habe ich nie genug. Ich werde immer unzufriedener. Ich blicke von Christus weg. Aber wenn ich wirklich erkannt habe, wo das bessere Gut ist, dann wird Energie frei, dann werden Ressourcen frei, um uns um andere zu kümmern. Das ist eine Frucht des Glaubens. Das ist kein Imperativ, werde so und so und so, sondern weil du so bist und weil Gott dir den Blick schärfen möchte für das Bessere, hast du Energie für das andere frei. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und jetzt kommt noch die Party. Durch ihn nun lasst uns, oh, wieder so eine Stelle, lasst uns was denn tun? In den Tempel gehen und ihm ein Opfer bringen? Nein, eben nicht mehr, sondern Gott beständig, jederzeit ein Opfer, aha, es gibt immer noch Opfer, des Lobes darbringen. Ein Opfer des Lobes. Das ist die Party. Beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das konnten auch die Christen im Archipel Gulag in Sibirien. Habe ich immer wieder gelesen. Das ist ja genau das. Diese Perspektive kann man überall mitnehmen. Diese Perspektive ist nicht mehr so abhängig von unseren Lebensumständen. 13, Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und jetzt kommt es noch, es ist nicht nur das Singen, sondern auch das Geben. Vers 16, ich habe es gestern gesagt, ist auch eine Frucht. Wohlzutun und mitzuteilen. Das heißt, in der Anmerkung steht bei mir, Bedürftigen an den eigenen Gütern Anteil zu geben. Das ist auch ein Opfer, das Gott gefällt. Vers 16. Und jetzt gebe ich mal einige Momente Zeit, um das mal sacken zu lassen. Nehmen Sie einen Leuchtstift oder einen roten oder einen blauen oder einen grünen. Streichen Sie sich ein paar Dinge an, die Sie jetzt aufgeschrieben haben, und teilen Sie sie dem anderen mit. Was ist das für ein Gruf hier im Hebräerbrief? Um was geht es? Bitte schön. Pause nochmals kurz zusammenfassen. Ich weiß, ich reiße Sie jetzt heraus aus dem, was Sie tun. Sie können das weiter auch tun über diese Tage hinaus, zu diesen Notizen zurückkehren. Mich würde am meisten interessieren, was die beiden Jungs da oben mitbekommen haben, die letzten 40 Minuten. Das würde mich brennend interessieren. Zum Beispiel, der Mann hat immer so geschrien oder so. Naja, ich fasse nochmals so zusammen. Viele Leute interessieren sich für die Frage, wer hat denn diesen Brief geschrieben? Und ich habe jetzt gerade gezeigt, warum das gar nicht so wichtig ist, wenn es nicht steht. Wir können endlos um solche Fragen drehen. Die Kirchengeschichte war sich bis Augustin sicher, dass es Paulus war, einigermaßen sicher. Da gab es noch den Tertullian im 3. Jahrhundert, der hat gesagt, Barnabas, darum habe ich vorher so begonnen. Barnabas ist so die Möglichkeit Nummer zwei. Ich weiß auch nicht, woher, dass wir das haben, dass wir das immer so genau wissen wollen, wenn es uns Gott nicht wissen lassen will. Und Origenes, der ein Heretiker war, ist von der Kirche verdammt worden, aber er hat einige sehr gute Dinge geschrieben. Zur Allversöhnungslehre habe ich mich mal mit ihm auseinandergesetzt. Das ist eigentlich einer der Väter der Allversöhnungslehre. Aber er hat sehr weise gesagt, wir wissen es nicht. Und auf diesem Standpunkt stehe ich auch, weil eben der Gottessohn im Zentrum steht. Wichtig ist, dass Sie so behalten, im Kopf behalten, dieser Brief ist offenbar nicht am Anfang geschrieben worden, dass wenn wir uns nochmals so den Zeitraum vor Augen halten, Jesus so um 6 oder 7 vor Christus geboren, 33 Jahre später gekreuzigt, gestorben, begraben worden, am 3. Tage auferstanden, nachher seinen Jüngern erschienen und dann zwischen 32 und 35, also etwa 6 bis 8 Jahre später, Paulus bekehrt worden, spektakulär. Nachher war er 17 Jahre vorbereitend, ohne dass wir wissen, was er da genau gemacht hat, außer wo er zum Teil hingegangen ist oder wo er sich aufhielt. Nachher die 3 Missionsreisen von Paulus. Und wir haben gesehen, wir haben mit Galaterbrief begonnen. Das war so um das Jahr 46, 47, also nochmals rund 10 Jahre nach der Bekehrung, etwas mehr von Paulus, eher 17 Jahre, rund. Und dann haben wir gesehen, dass Römerbrief nochmals etwa 10 Jahre später war, nach dem Galaterbrief. Und wir können jetzt mal sagen, aufgrund dieses Kapitel 2, Vers 3, dass wahrscheinlich der Hebräerbrief mindestens nochmals 10 Jahre nach dem Römerbrief geschrieben worden ist. Viele vermuten, es ist vor 70 nach Christus. Warum vor 70 nach Christus? Gesundheit. Warum ist es vor 70 nach Christus? Weil um 70 nach Christus das sich erfüllt hat, was die Juden sich wünschten, ein schrecklicher Wunsch, was sie sich da wünschten. In Matthäus 27, Vers 25 sagen sie, sein Blut, das Blut dieses Jesus, komme über uns und unsere Kinder. Und dieses Blut ist über sie und ihre Kinder gekommen um Jahre 70 nach Christus. Nach einer schrecklichen Belagerung ist Jerusalem zerstört worden und damit der ganze Tempeldienst auch in dem sind zum Erliegen gekommen. Die Juden, die überlebt haben, sind rausgegangen und haben festgehalten, nun sind wir wieder ein Volk des Buches. Wir haben keinen Gottesdienst mehr. Wir sind wieder ein Volk des Buches. Und jetzt, wenn man das noch etwas verknüpft mit diesen neutestamentlichen Berichten, können wir in Apostelgeschichte 2,46 nachlesen. Sie müssen das nicht alles nachschlagen. Ich habe es Ihnen auf dem Blatt notiert, dass die ersten Christen jeden Tag beständig und einmütig, wo sich aufhielten, im Tempel. Das heißt, die waren diesem Tempel sehr verbunden. Es war ja auch der zweite große Streit in der Kirche. Der erste ging um die Versorgung der Witwen. schon ging es auch dort um die beiden Gruppierungen, die jüdisch geprägten, die hellenistisch geprägten. Und die zweite große Frage war eben um diese ganze Zeremonialgesetz, das heißt alle diese Anordnungen um den Opferdienst. Und die gingen weiter in den Tempel. Spätestens aber 70 nach Christus konnten sie nicht mehr in diesen Tempel gehen. Und viele haben daraus geschlossen, das müsse wahrscheinlich noch vor diesem Zerstörung des Tempels geschrieben worden sein. Kann sein, muss aber nicht, aus meiner Sicht. Wenn man jedoch am Schluss so sieht, dass man die Aufforderung geht außerhalb des Lagers. Der Opferdienst besteht nicht mehr, indem er ein Opfer bringt, sondern indem er Gott lobt und anderen gibt, haben wir ja eben gelesen. Dann sehen wir eben diesen Fokus, den er verschieben wollte, weg von diesem Zeremonialgesetz, indem er ihnen aufzeigt, dass Christus die Erfüllung dieses Zeremonialgesetzes ist und dass es Ermittler eines besseren Bundes geworden ist durch sein einmaliges Opfer. Das ist so der Zusammenhang. Eine Möglichkeit ist jetzt, dass dieser Brief an Judenchristen in Jerusalem oder auch in der Umgebung geschrieben wurde, vor dieser Zerstörung oder auch nachher, weil die hatten sicher immer noch Phantomschmerzen, nachher, als sie diesen Tempel nicht mehr hatten. Eine andere Variante, die oft auch gemacht worden ist, dass es an Exiljuden geschrieben ist, die sich in Rom aufhielten. Wir haben ja diesen Hinweis, die grüßt die aus Italien und Gefangenschaften zu. Könnte auch gewesen sein. Wichtig ist, weder Absender noch Empfänger sind definiert. Na, das heißt, es steht im Vordergrund stehen zwei Dinge. Erstens der Gottessohn. Und zweitens das Anliegen standzuhalten. Wenn Sie das mitnehmen, sind Sie gut ausgerüstet, auch wenn Sie nicht wissen, wer diesen Brief geschrieben hat und an wen dieser Brief geht. Eigentlich ist es ja ganz paradox, mit dem schließe ich den ersten Teil. Es ist ja ganz paradox, genau den Mann, den die Juden eben im Jahre 27 oder so ans Kreuz genagelt haben, der Mann, den sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Na genau. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dieser ist was geworden? Er ist der geworden, von dem der Hebräerbriefschreiber schreibt, im Kapitel 4, Vers 14, das schlagen wir noch auf. Was ist da geworden? Genau den, den Sie gedacht haben, den bringen wir auf die Seite, er ist der geworden, dem Sie jeden Tag Opfer brachten. Das ist das Verrückte. In Johannes am Schluss steht, die Juden, die gingen nicht in gewisse Gebäude herein bei der Verurteilung von Jesus, weil sie die Reinheitsvorschriften einhalten wollten. Johannes weist auf diese Details hin. Wie pervers! Sie verurteilten den Herrn der Herrlichkeit und achteten peinlich genau darauf, nicht an das falsche Ort zu treten. Wie pervers! Und so pervers ist irgendwie der Hintergrund dieses Briefes. Eigentlich haben sie den Herrn der Herrlichkeit umgebracht. Und wer wurde genau dieser Herr oder dieser Mann? 4, Vers 14, der Oberste dieses Opferdienstes. Ha, Wahnsinn! Die Hohenpriester verurteilten den wahren Hohenpriester. Verstehen Sie das? Das ist ja Ironie. Die Hohenpriester verurteilten den Hohenpriester. Aber nicht irgendeinen, sondern da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der nicht in einem Sarg liegt, mit einem Geldstück, hat man gefunden, mit einem Geldstück in dem Mund, weil man das Gefühl hat, man wollte ihm noch Fährgeld geben für die Überfahrt. Hat man gefunden, ausgegraben. Nein, wir haben einen hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Nämlich Jesus, und wer ist er? Genau dieser Name kommt jetzt wieder. Den Sohn Gottes. Und jetzt kommt noch eine Lasst-uns-Stelle. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Immer dieser Gedanke des Standhaltens, des Festhaltens. Warum? Weil wir eben diesen großen, herrlichen, hohen Priester haben. Dieser hohe Priester, der von uns Menschen ans Kreuz geschlagen wurde. Was für eine Ironie von Gottes Heilsgeschichte. Und mit diesem Gedanken lasse ich Sie in die Pause. Es geht um 11 Uhr weiter.